So, jetzt geht's los. Hallo. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Schön, dass Sie da sind. Es ist klar, was zu tun ist, oder? Wir haben angefangen, den Satz von Cauchy zu besprechen. Wir sind schon ein bisschen in den Beweis eingestiegen, in die Beweisidee. Und jetzt müssen wir das nur noch alles wirklich ausüchsen. Okay, ich quatsche mal so ein bisschen rein. Worum ging's? G ist eine endliche Gruppe, P ist eine Primzahl, die die Gruppenordnung teilt und wir suchen ein Element der Ordnung P in der Gruppe G. Und wir beginnen mit einer Menge Omega, die besteht aus Tupeln, die Länge der Tupel ist die Primzahl P, die Einträge in den Tupeln sind Gruppenelemente und die einzige Bedingung, die erfüllen müssen, ist, dass wenn ich alle Einträge aufmultipliziere in der Gruppe, dass dann das Einselement der Gruppe rauskommt. Das war die Menge Omega. Und die Idee bei dem Ganzen war, eine Menge zu finden, auf der irgendwas operiert, so dass man das P-Fixpunkt-Lemma anwenden kann. Und da arbeiten wir uns jetzt schrittweise hin. Wir hatten uns die Menge Omega letztes Mal schon genauer angeguckt, haben gesehen, dass in dem Moment, wo die Gruppe mindestens zwei Elemente hat, auch Omega mindestens zwei Elemente hat. Und die Gruppe hat deswegen mindestens zwei Elemente, weil es eine Primzahl gibt, die die Gruppenordnung teilt. Die Gruppenordnung kann also nicht eins sein. Okay, das heißt, wir haben in Omega auch mindestens zwei verschiedene Elemente und wir haben gezählt und haben gesehen, die Anzahl der Elemente in Omega ist die Gruppenordnung hoch P-1. Und das kam so zustande, dass wir uns die Einträge angeguckt haben und haben gesagt, naja, an die erste Stelle kann ich doch schreiben, was ich will. Da kann jedes Gruppenelement hin, an die zweite auch und so weiter. Ich sehe eigentlich überhaupt keine Einschränkungen. Erst ganz am Ende muss ich einmal nachgucken, Moment, stimmt es denn jetzt, dass das Produkt von allen Einträgen das Einzelelement der Gruppe ist? Und bis zum vorletzten Eintrag kann das immer passieren, für alle Gruppenelemente, die ich da hinschreiben kann. Erst ganz am Ende wird es eine Einschränkung. Da muss nämlich dann der letzte Eintrag, der da steht an der p-ten Stelle, das Inverse sein vom Produkt der ganzen Leute davor. Sprich, wir haben jedes Mal Ordnung von G, viele Möglichkeiten, p-1 mal. Und erst ganz am Ende haben wir keine Auswahl mehr. Da geht dann wirklich nur noch ein Element, nämlich das Inverse vom Produkt der ersten. So kommen wir auf die Mächtigkeit von Omega. Und dann habe ich am Ende der letzten Vorlesung angefangen zu erzählen, wie wir jetzt die Elemente von Omega manipulieren wollen. Da steigen wir wieder ein. Denn ich kann ja mir erstmal einfach die volle Permutationsgruppe auf Omega angucken. Alle Leute, die irgendwie die Elemente aus Omega bijektiv vertauschen. Das ist eine Gruppe mit Hintereinanderführung von Abeln, die heißt S. Und dann haben wir uns eine Möglichkeit angeschaut, Elemente in Omega zu permutieren. Das ging so. Hier kommt ein Schmierzettel. Ich schnappe mir so ein Element und nenne die Einträge so wie immer erstmal G1 bis GP. Was mache ich dann? Ich überlege mir, naja, wenn das Produkt von diesen ganzen Leuten das Einzelelement der Gruppe ist, dann heißt das ja, dass wenn ich bei G2 anfange und dann alles bis GP miteinander verknüpfe, dass dann das Inverse davon genau G1 sein muss. Ansonsten wäre ja das Produkt von den ganzen Leuten nicht das Einzelelement der Gruppe. Und dann haben wir uns überlegt, na, dann kann ich doch G1 auch nach hinten schreiben und bekomme ein neues Element, G2, bis hin zu GP und hinten steht G1. Und jetzt überprüfe ich das kurz. Das Produkt von denen ist genau das Inverse von G1, das haben wir da oben gesehen. Und deswegen ist auch das wieder ein Element aus Omega. Und jetzt mache ich das Ganze einfach nochmal. Ich gucke jetzt und sehe, naja, wenn das in Omega liegt, heißt es, das Produkt von allen ist 1. Das heißt, wenn ich bei G3 anfange und alles bis hinten auch multipliziere, kommt das Inverse von G2 raus. Also kann ich nochmal den gleichen Trick anwenden und bekomme G3 und so weiter bis GP, G1, G2 liegt auch in Omega und so weiter. Wie oft muss ich das machen, bis ich wieder das ursprüngliche Tupel vom Anfang zurückbekomme? Na, hier habe ich einmal getauscht, zweimal und so weiter. Wenn ich p mal diese Umformung durchführe, wenn ich p mal so tausche, dann kommt wieder das ursprüngliche Teil raus. Omega ist nach p-Schritten wieder da. Und wir landen wirklich jedes Mal wieder in Omega, das haben wir uns klar gemacht. Sprich, auf die Art und Weise kann ich eine Permutation von Omega bekommen. Ich weise einfach jedem Element in Omega das Ding zu, das ich bekomme, wenn ich, so wie wir das hier gemacht haben, den ersten Eintrag nach hinten schreibe und alle anderen rutschen einen Platz nach vorne. Die davon bewirkte Abbildung oder die so bewirkte Abbildung, über die wir jetzt gesprochen haben und die wirklich eine Abbildung von Omega nach Omega ist, nenne ich X. Und jetzt müssen wir nur noch kurz gucken, warum die bijektiv ist. Dann haben wir alles geklärt. So, warum ist diese Abbildung X bijektiv? Naja, wenn zwei Elemente dieser Form gleich sind, dann müssen die Urbilder gleich gewesen sein, denn ich habe hier nur einen Eintrag genommen und nach hinten getan und die anderen verschoben. Das heißt, dann müssen die vorher schon gleich ausgesehen haben. Ansonsten geht das nicht, dass dasselbe rauskommt. Das ist die Injektivität und die Sojektivität. Na, wenn ich mir irgendwas schnappe, kann ich ja rückwärts tauschen und bekomme dann ein Urbild. Also plastisch. So. Okay, jetzt haben wir eine interessante Abbildung X gefunden. In der Menge S. Und vielleicht schreibe ich noch dazu, wie dieses in einem P-Zyklus vertauschen gemeint ist. Denn so wie wir das jetzt hier erklärt haben, meinen wir, dass der erste Eintrag nach hinten rutscht und alle anderen einen Platz nach vorne. Okay? Das schreibe ich gleich nochmal mit dazu. Mir zu sagen, dass ich das formal ordentlich aufschreiben soll. Das mache ich dann natürlich. So, mit Indizes und so. Wer möchte das gerne so einmal da stehen haben? Ja. Bildet mit der Hintereinanderausführung eine Gruppe. X ist jetzt ein Element in dieser Gruppe. Die Bezeichnung möchte ich behalten. Das Ding heißt jetzt für immer X. Und mich interessiert die Ordnung dieses Elements. Wie oft muss ich das hintereinander ausführen, bis die identische Abbildung auf Omega rauskommt? Dazu gucken wir nochmal, was hier passiert ist. Mit den Bezeichnungen von da oben ist doch jetzt dieses Element, was hier steht, nichts anderes als Omega abgebildet mit X. Das Element in der nächsten Zeile ist Omega abgebildet mit X nochmal abgebildet mit X. Jetzt mache ich das weiter und dann haben wir uns ja schon überlegt, nach P Schritten haben wir wieder Omega bekommen. Die Frage ist, ob wir zwischendurch vielleicht schon mal Omega wiederbekommen. Das heißt, Omega abgebildet mit X hoch P und ich setze die Klammern hier, damit man sieht, dass ich X P mal nacheinander anwende. Omega hoch X hoch P ist auf jeden Fall Omega. Für alle Omegas Omega. Das heißt, da kann ich garantieren, dass die identische Abbildung bewirkt wird. Vorher kann ich das nicht, denn es könnte ja sein, dass die Einträge in einem solchen Tupel paarweise verschieden sind und dass ich eben beim vorherigen Tauschen wirklich jedes Mal was anderes bekomme. Und dass ich nicht irgendwann zufällig schon mal Omega erwische. Und da das sein kann, ist die Ordnung von diesem Element X, wenn nicht das X selber schon die identische Abbildung bewirkt, weil Omega halt so komisch aussieht, dann ist die Ordnung P. Wie könnte Omega komisch aussehen? Also sehr theoretisch ist es ja denkbar, dass da sowieso nur Tupel drin liegen, wo alle Einträge gleich sind oder sowas. Wir haben uns ja diesen sehr, sehr kleinen Spezialfall letztes Mal angeschaut. P könnte 2 sein, die Gruppe hat vielleicht nur 2 Elemente und auch Omega hat dann nur 2 verschiedene Elemente. Das könnte sein. Und das wäre der Extremfall, wo auch diese Abbildung X nichts Interessantes tut, sondern wirklich nur die identische Abbildung bewirkt. Weil bei diesem Tauschen sich ja die Einträge nicht ändern, wenn die alle gleich sind. Deswegen sage ich jetzt nicht, dass dieses Element X immer Ordnung P hat. Aber im Allgemeinen, wenn Omega nicht in einen solchen Spezialfall fällt, dann hat X-Ordnung wie, ansonsten hat X-Ordnung 1. Auf jeden Fall ist X ein P-Element. Also ein Element mit P-Potenzordnung. Das fassen wir jetzt einmal kurz hier zusammen. Weiter sehen wir, dass weil wir ja so einen P-Zyklus anwenden auf die Einträge. Na. Weiter sehen wir, dass für alle Omega das Omega gilt. Wenn ich auf Omega die Abbildung x p mal nacheinander anwende, dann kommt Omega raus. Das heißt, x hoch p ist die identische Abbildung auf Omega. Und wir erhalten, dass die Ordnung von x in der Gruppe S p ist oder 1. Dass der Spezialfall Ordnung 1 tatsächlich vorkommt, habe ich gerade erklärt, in diesem Fall mit der winzigen Gruppe und dem winzigen Omega. Das heißt, man muss den irgendwie mit berücksichtigen, aber größer als p wird die Ordnung nicht und es kann auch nicht irgendwas dazwischen sein. Die Ordnung muss 1 oder p, auf jeden Fall ist es eine p-Potenz. Und das heißt, dass die von x erzeugte Untergruppe in der Gruppe S eine p-Gruppe ist. Die Ordnung ist eine p-Potenz. Ja?
Ich glaube auch, dass wir
am Anfang
so, dass nicht zwischen S und p liegen kann, die Ordnung.
Na, ich hab den Spezialfall, dass es Ordnung 1 hat, das heißt, es bewirkt identische Abbildung. Und wenn es das nicht tut, dann muss ich ja davon ausgehen, dass es Elemente in Omega gibt, bei denen die Einträge verschieden sind. Und dann können die ja theoretisch auch paarweise verschieden sein, sodass also nie vorher schon das gleiche Element erreicht wird. Und das heißt, garantieren kann ich dann nur Ordnung P.
Aber es könnte auch was dazwischen geben. Oder kann ich nicht vorher schon identische Abbildungen erreichen?
Ja, wenn dann vielleicht auf einem einzelnen Element, aber nicht auf allen. Dass die Abbildung, die identische Abbildung bewirkt, heißt ja, dass alle Elemente aus Omega auf sich selbst abgebildet werden müssen. Und das kriege ich erst bei P. Das kriege ich nicht vorher. In einzelnen Fällen, klar, da kann mal irgendwas sich wiederholen, aber nicht bei allen. Ja, vielen Dank. Gute Frage. Insbesondere ist jetzt die von x erzeugte Untergruppe, ich nenne die einfach mal, ich glaube, die kriegt keinen Namen, insbesondere ist das Erzeugnis von x in der Gruppe S. Ich muss ja, wenn ich ein Erzeugnis bilde, sagen, in welcher Gruppe das ist, ansonsten ist nicht so klar, was gemeint ist. Deswegen schreibe ich in Klammern dazu, welche Gruppe ich meine, nämlich S. Das ist jetzt eine P. Die Ordnung ist eine Potenz der Primzahl P. Das ist die gleiche Primzahl P, die wir von Anfang an haben, die gleiche Primzahl P, die die Länge der Tupel definiert und so weiter. Okay. Okay. Wir haben eine Menge. Wir haben eine P-Gruppe, die darauf wirkt. Jetzt könnte das P-Fixpunkt-Lemma zum Einsatz kommen. Ich schaue nochmal, ob ich noch irgendwelche anderen Sachen da bezeichnen möchte. Wir haben die zyklische Untergruppe der Ordnung 1 oder P. Wir haben die Bezeichnung S. Dann haben wir alles. Was brauchen wir noch an Zutaten für das P-Fixpunkt-Lemma? Wir brauchen noch so eine Menge Delta. Wie war das nochmal? Im P-Fixpunkt-Lemma war die Menge Delta diejenige Teilmenge von Omega, die von jedem Gruppenelement festgelassen wurde. Und die Gruppe, auf die wir uns beziehen und die jetzt operiert, ist diese hier, das Erzeugnis von x. Also eine sehr kleine Gruppe, die hat ein oder vielleicht p Elemente. Wir wenden das p x-Punkt-Lemma an. Das hat irgendeine Nummer, ich habe vergessen welche. 10. Welche Nummer hat das Lemma? Ich weiß es nicht. 1039. Auf die Gruppe x, die wirkt. Und jetzt kommt noch Delta. Und ich schreibe das einmal hin, damit wir dann gleich die ganze Zeit wissen, worüber wir reden. Delta ist die Menge der, ich sag mal, globalen Fixpunkte, also der Elemente, die wirklich von allem festgelassen werden. Das ist hier ein bisschen langweilig, denn es reicht natürlich, dass man von x festgelassen wird. Dann wird man auch von allen Potenzen davon festgelassen, also von jedem Element in dieser Gruppe. Gut, schreibe ich jetzt einmal so hin. Das sind diejenigen Elemente Omega aus Omega, für die gilt, dass Omega und X gleich Omega ist. Gut, da das Erzeugnis von X eine P-Gruppe ist, können wir das Präfixpunkt-Lemma sofort darauf werfen und bekommen, dass die Mächtigkeit von Omega minus die Mächtigkeit von Delta durch P teilbar ist. Oder ich schreibe mal das hin, Mächtigkeit von Omega ist Kongruenz zur Mächtigkeit von Delta mal P. Kennen wir vielleicht irgendwas in Delta? Fallen Ihnen Tupel ein, die sich nicht verändern, wenn man da so im Zyklus die Einträge vertauscht? Wie sehen die aus? Mindestens ein solches Element können Sie mir bestimmt sagen. Nehmen Sie mal so ein Tupel, schreiben Sie Gruppenelemente rein und gucken Sie, was passiert, wenn bei diesem Vertauschen das hinterher wieder aussieht wie vorher. Wie muss es aussehen? Keine Idee? Wir können es, was ist das langweiligste Tupel, was Sie sich vorstellen können, was die Anforderungen aus Omega erfüllt? Das heißt, Sie brauchen so ein paar Einträge, P-Stück. Das Produkt von denen soll das Einzelelement der Gruppe sein. Und machen Sie das mal so langweilig, wie Sie können. Ja. Das Einzelelement der Gruppe, haben Sie auch noch eine Idee? Die gleiche, okay. Dann machen wir es doch mal. Noch langweiliger geht es nicht. Das erfüllt natürlich alles. Ich muss es halt P mal hinschreiben, das Einzelnen. Dann habe ich ein Element aus Omega. Und da alle Einträge gleich sind, ändert sich auch nichts, wenn ich da jetzt irgendwas rumvertausche. Das heißt, natürlich ist das ein Element aus unserer Menge Delta. Vielleicht, erstmal könnte man denken, vielleicht das Einzige. Also, was ist da noch, was so langweilig ist? Denn klar kann ich auch sonst mir überlegen, dass ich da immer das gleiche Gruppenelement reinschreibe. Dann ändert sich bei diesem zyklischen Vertauschen nichts. Aber wir brauchen ja in Omega, dass das Produkt von den ganzen Leuten das Einzelelement der Gruppe ist. Und das hat man ja erstmal nicht. Aber hier hat man das auf jeden Fall. Gut. So, jetzt ist Delta schon mal nicht die leere Menge. Und, vielleicht sollten wir nochmal auf die linke Seite gucken. Was war Omega nochmal? Entschuldigung, die Mächtigkeit von Omega. Das war die Mächtigkeit, die Ordnung von G hoch P minus 1. Und die Ordnung von G ist durch P teilbar. So haben wir ja angefangen. Die Mächtigkeit der Gruppe, die Ordnung der Gruppe ist durch P teilbar. Das steht in den Voraussetzungen des Satzes. Das heißt, die linke Seite ist durch P teilbar. Dann muss aufgrund der Kongruenz die rechte Seite auch durch P teilbar sein. Und es ist nicht 0. 0 wäre ja schön, ne? 0 ist einfach, 0 ist durch P teilbar, dann hat man immer alles. Aber es ist nicht die leere Menge, das heißt, auf der rechten Seite steht mindestens 1. Die Mächtigkeit von Delta mindestens 1 sein und durch P teilbar, also es ist mindestens P. Und P ist eine Primzahl, also mindestens 2. Das ist der ganze Witz von diesem Argument. Gibt es in der Menge Delta noch etwas anderes, außer diesem sehr langweiligen Element? Darauf wollten wir hinaus. Das war der ganze Witz. Es gibt ein Tupel mit P-Einträgen aus der Gruppe, deren Produkt das Einzelelement ist, auf dem X nichts macht. Wo also beim Vertauschen der Einträge nichts passiert, das Element sieht hinterher aus wie vorher. So, nicht nur bei X, sondern auch bei den ganzen Potenzen. Und was heißt das jetzt? Na, ich stelle mir die Einträge vor. Wenn die einen Platz weiter rutschen, so wie da beschrieben, dann muss es wieder so aussehen wie vorher. Ja gut, das kann man sich noch vorstellen, dass das zufällig mal passiert. Aber wenn ich jetzt nochmal weiter rutsche, kommt wieder das Gleiche raus. Wenn ich nochmal weiter rutsche, kommt wieder das Gleiche raus. Wie geht das? Es geht nur, wenn alle Einträge in diesem Tupel absolut gleich sind. Sonst kann ich nicht garantieren, dass es bei jedem Tauschen immer gleich ist. Was wir da also jetzt in der Hand haben, ist ein Element, das nicht so aussieht, wo aber trotzdem alle Einträge gleich sind, da steht dann halt ein anderes Element. Und das ganze Ding kommt aus Omega, das heißt, das Produkt der Elemente, die da stehen, ist das einzige Element der Gruppe. Das schreiben wir jetzt hin. Jetzt geht es irgendwie los. Jetzt fängt die Gruppentheorie richtig an. Wo stehen wir? Wir hatten ziemlich zu Beginn des Kapitels über Gruppentheorie den Satz von Lagrange, der uns sagt, dass die Ordnung einer Untergruppe immer die Ordnung der großen Gruppe teilt. Super, das heißt, wir haben so eine Beziehung in eine Richtung. Um zu sehen, dass etwas keine Untergruppe sein kann, reicht es zu sehen, dass die Mächtigkeit von dem Zeug die Gruppenordnung nicht teilt. Okay. Umgekehrt wussten wir aber nicht, wie das ist, wenn wir mit einem Teil der Gruppenordnung anfangen. Manchmal gibt es Untergruppen dieser Ordnung, manchmal nicht. Und jetzt haben wir das erste richtig schöne Resultat, das uns sagt, für gewisse Teiler findet man immer was. Nämlich für Primzahlen. Für einzelne Primzahler findet man immer Untergruppen dieser Ordnung, beziehungsweise Elemente dieser Ordnung. Und das ist ein erster Schritt. Könnte allerdings sein, dass so eine einzelne kleine Primzahl im Vergleich zur Gruppenordnung winzig klein ist und das deswegen also eine schöne Info ist, aber keine, die vielleicht schon so richtig weit führt. Wir wüssten gerne für noch mehr Teiler der Gruppenordnung, dass es dazu immer unterbringt. Und der nächste Satz geht einen ganz großen Schritt in diese Richtung. Das ist der Satz von Sydow. Hier ist der Satz. Wir sehen später nochmal eine andere Formulierung, aber das ist jetzt erstmal so eine ganz grundlegende. Und der Satz ist nach Sydow benannt, obwohl zu der Zeit auch noch andere Leute aktiv waren, die unabhängig von Sydow ähnliche Resultate oder sogar die gleichen mit anderen Methoden bewiesen haben, zum Beispiel Capelli. Aber es hat sich einfach jetzt so etabliert, dass der Satz so heißt. Und es gibt verschiedene Aussprachen für den Namen. Meine Aussprache ist dadurch begründet, dass ich mit Mathematikern, ja, nur Mathematikern aus Skandinavien gesprochen habe und gefragt habe, was sie denken, wie man den Namen richtig ausspricht. Okay, kann man so oder kann man anders machen? Aber wichtig ist mir darauf hinzuweisen, dass es Sätze gibt aus dieser Zeit, die nach Leuten benannt sind, die aber möglicherweise nicht die ersten und vor allem nicht die einzigen waren, die diese Resultate bewiesen haben. Das, ja, kann man häufiger erst später feststellen. Und wir gucken uns jetzt diese Formulierung des Satzes an und später schauen wir nochmal drauf mit noch anderen Bezeichnungen, wie man manches davon noch kompakter fassen kann und sich vielleicht auch besser merken kann. Der Satz von Sydow beginnt wieder mit einer endlichen Gruppe G und mit einer Primzahl P, die die Ordnung der Gruppe teilt. Und na, nicht notwendigerweise, es könnte auch eine Primzahl sein, die die Gruppenordnung nicht teilt. Ich sage das gleich zu diesem Spezialfall. Aber wir beginnen mit einer Primzahl P und mit einer natürlichen Zahl oder aber 0, die heißt A. Und zwar so, dass dann P hoch A die größte Potenz ist, der Primzahl P, die die Gruppenordnung teilt. Und genau das mit der 0 ist der Spezialfall, dass die Primzahl die Gruppenordnung halt gar nicht teilt. Wenn ich eine Gruppe ungerader Ordnung habe und mache das für die Primzahl 2, dann kann ich da trotzdem drauf gucken, das ergibt Sinn, dann ist halt 2 hoch 0 die größte Potenz von 2, die die Gruppenordnung teilt. Aber der Satz wird nicht falsch, ich kann ihn trotzdem annehmen. Okay, wir sind also quasi am anderen Ende. Vorhin waren wir einfach nur bei P. Jetzt sind wir plötzlich bei der größten P-Potenz, die die Gruppenordnung teilt und gucken da drauf. Okay? Was ist los? Erste Aussage, es gibt eine Untergruppe dieser Ordnung. Ganz, ganz toll. Das heißt, da sind wir jetzt am anderen Ende der Skala bei der größten Primzahlpotenz, die Gruppenordnung teilt. Und auch dafür finden wir eine Untergruppe. Der Unterschied zum Satz von Cauchy ist, dass wir hier nicht unbedingt ein Element dieser Ordnung finden. Das wäre im Allgemeinen falsch, aber immerhin eine Untergruppe dieser Ordnung. Super. Und wie man dann später noch zeigen kann, heißt es, dass man für alle Potenzen dieser Primzahl Untergruppen dieser Ordnung findet. Also nicht nur für die Primzahl selber und für die größte Potenz, sondern auch für alles dazwischen. Das ist fantastisch. Das sind unglaublich viele Teile der Gruppenordnung, für die man da was hat. Aber ich greife vor. Aussage B. Alle Untergruppen der Gruppe G, die diese Ordnung haben, also diese besondere große P-Potenzordnung, sind in der Gruppe zueinander konjugiert. Das ist der Wahnsinn. Das sieht so harmlos aus, aber wenn man anfängt, wirklich Gruppentheorie zu machen, ist das unglaublich viel wert. Die Hälfte der Gruppentheorie in gewissen Bereichen beruht darauf, dass das geht. Das ist ganz toll. Dann Aussage C. Wenn ich irgendeine Untergruppe habe von G mit P-Potenzordnung, dann liegt die in einer solchen ganz großen. Auch gut. Und dann ganz zum Schluss können wir auch noch zählen, wie viele von diesen Untergruppen es gibt. Wenn ich wissen möchte, wie viele Untergruppen von G es gibt, deren Ordnung genau diese größte P-Potenz ist, P hoch A, dann muss ich mir nur den Normalisator von einer angucken und den Index berechnen in G und dann weiß ich, dass die Anzahl dieser Untergruppen kongruent ist, also das ist dann genau die Anzahl und die ist kongruent zu 1, modulo P, diese Anzahl. Sodass man also auch ein bisschen einschränken kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Da greife ich kurz vor und deute an, wie man da dann argumentieren kann, einfach damit wir was haben, worauf wir uns freuen können. Hier ist der Index. Und wir wissen, wie der aussieht. Wir wissen ja, dass es das gleiche ist wie die Ordnung von G geteilt durch die Ordnung des Normalisators. Das heißt, das teilt die Ordnung von G. Wenn wir also wissen wollen, wie viele von diesen besonderen Untergruppen es gibt für eine bestimmte Primzahl P, dann schnappen wir uns eine, rechnen den Normalisator aus, bekommen dann diesen Index, wissen, dass es ein Teil der Gruppenordnung und angenommen, wir können den Normalisator nicht konkret ausrechnen oder haben nicht genug Informationen und kommen deswegen nicht wirklich auf diese Zahl, dann macht das nichts, weil wir immer noch wissen, dass es ein Teil der Gruppenordnung sein muss Und dann sind wir schon mal ein bisschen eingeschränkt. Und wir sind sogar noch stärker eingeschränkt, denn gleichzeitig steht ja im Resultat noch, dass das Homo-N zu 1 ist von P. Das heißt, wir gucken nicht irgendwelche Teile von der Gruppenordnung an, sondern nur solche, die beim Teilen durch P den Rest 1 lassen. Und diese beiden Infos zusammen reichen normalerweise, wenn man die Gruppenordnung kennt, um einzuschränken auf eine oder manchmal auch auf mehrere, aber jedenfalls nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie viele von diesen besonderen Untergruppen es geben kann. Und das gibt dann eine Information über die Struktur der Gruppe. Und das werden wir in einem ausführlichen Beispiel besprechen und auch in Aufgaben. Gut, bevor ich mich noch viel mehr freue, sollten wir anfangen, das zu beweisen. Ich wische noch ein bisschen, dann können Sie verdauen, was wir gerade besprochen haben. Denn der Beweis jetzt, der hat es in sich. Da geht es auch wieder darum, eine Menge zu finden und auf der irgendwie zu operieren und nach Fixpunkten zu gucken und sowas. Die Beweisidee, es gibt tausend Beweise dafür. Und ich mache das auch meistens anders. Aber für das Buch haben wir jetzt diesen Beweis und ich finde den auch sehr schön. Der geht auf meinen Kollegen Aschbacher zurück. Und Michael Aschbacher, sollte ich sagen, in seinem Gruppentheoriebuch kann man es so ähnlich finden. Und ich mag die Argumentation. Ist auch wieder Operation drin und so. Das gucken wir uns jetzt an. Nachdem ich gewischt habe. Mal ein bisschen Notation haben. Wie fangen wir an? Wir fangen einfach mal an mit der Menge aller P-Untergruppen der Gruppe G. Wenn die Primzahl P die Gruppenordnung gar nicht teilt, dann ist halt die triviale Untergruppe mit nur dem 1-Element drin die einzige P-Untergruppe von G. Das ist okay. Hauptsache es gibt irgendwas. Diese Menge ist nicht leer. Die ist irgendwie da. Und je größer die P-Potenz ist, die die Gruppenordnung teilt, desto mehr Potenzial ist da für sehr viele unterschiedliche P-Untergruppen der Gruppe. So. Wissen wir nicht, interessiert uns auch nicht, die Menge ist nicht leer. Und wir gucken uns die jetzt an. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass wir eine Wirkung auf dieser Menge angucken, eine Operation. Und um das noch ein bisschen zu ordnen, nehmen wir jetzt aus dieser großen Menge der möglicherweise großen Menge der P-Untergruppen, nur diejenigen raus und gucken uns die näher an, die bezüglich Inklusion so groß wie möglich sind. Man kann die ja so teilweise anordnen, oder? Ich nehme die ganzen P-Untergruppen und dann gucke ich immer, liegt da irgendwas ineinander? Wie ist das? Und dann schaue ich und dann nehme ich eine in die Hand, die besonders groß aussieht und gucke, liegt die in irgendeiner anderen echt drin? Und wenn ja, nehme ich halt die und gucke für die weiter. Und irgendwann ist Feierabend, dann gibt es nicht noch irgendeine größere P-Untergruppe, wo die drin liegt. Und dann ist die selber eine von diesen Maximalen, dann behalte ich die, dann kommt die in die Menge Skript M, wie maximal. Okay, maximal bezüglich Inklusion, das ist wichtig. Was wir zeigen werden später ist, dass das genau die Leute mit der Ordnung P hoch A sind. So finden wir diese gewünschten Untergruppen. Wir haben also diese Menge, die ist nicht leer. Die Menge der maximalen Elemente bezüglich Inklusion ist dann auch nicht leer. Falls da halt nur die 1 drin liegt, dann ist das eben auch wieder nur die 1 Untergruppe. Okay, macht nichts. Wir haben da also eine nicht leere Menge, auf der wir wirken können. Und jetzt schauen wir, was die Gruppe G macht. Und zwar gucke ich mir die Wirkung per Konjugation an. Wenn ich eine Untergruppe habe und bilde die per Konjugation ab, dann können ja verschiedene Dinge passieren. Vielleicht bleibt die Untergruppe invariant bei dieser Konjugation. So, könnte sein. Vielleicht wird sie auch woanders hingelegt. Aber auf jeden Fall bleibt die Anzahl der Elemente in dieser Untergruppe gleich. Denn Konjugation bewirkt ja einen Gruppenautomorphismus, eine bijektive Abbildung. Die Anzahl der Elemente in einer Untergruppe verändert sich nicht beim Konjugieren. Und deswegen verändert sich auch nicht, ob das eine P-Untergruppe ist oder nicht. Und es ändert sich auch nicht, ob die bezüglich Inklusion maximal ist oder nicht. Sprich, die Wirkung per Konjugation respektiert diese Menge Skript P aller P-Untergruppen, die bleibt darunter invariant, und genauso auch die Menge aller maximalen Elemente bezüglich Inklusion. Das liegt daran, dass Konjugation ja sowas wie Inklusion auch mit bewegt, also respektieren. Ist also ganz natürlich, was wir bisher machen. Wir wirken per Konjugation und dabei bleibt diese Menge Skript M invariant.
jetzt arbeiten wir auf Aussage Sternen. Da muss ich dann vorher noch ein bisschen was erzählen. Ah, hier sind meine Notizen. Da muss ich vorher noch ein bisschen was erzählen. Aber einfach nur, damit wir ein Ziel vor Augen haben. Wir haben ja gerade geklärt, dass jedes Gruppenelement durch Konjugation eine Permutation der Menge Skript P bzw. Skript M bewirkt. Und das heißt, dass ich mir jetzt angucken kann, je nachdem, wo die Gruppenelemente liegen, was die machen. Und die Behauptung, die im Stern steht, sagt, wenn ich mit einer solchen besonderen P-Untergruppe anfange, nennen wir sie M, also mit so einer möglichst großen, und wenn ich mir angucke, wie die per Konjugation wirkt, dann gibt es nur eine Untergruppe in Skript M, die dabei invariant bleibt, also ein Fixpunkt ist sozusagen, nämlich diese Untergruppe M selber. Alle anderen werden irgendwie rumgetauscht. Das ist das, was wir da im Stern behaupten. Und das wird wichtig sein später, weil wir Bahnlängen uns angucken wollen und Sachen zählen wollen. So. Deswegen ist das für uns wichtig. Aber da müssen wir uns jetzt erstmal hinarbeiten, wie das geht. So, wir haben also die Notation Skript P, Skript M, das steht alles da. Und wenn Sie möchten, kann ich auch noch mal was dazu hinschreiben, warum bei der Konjugationswirkung diese Menge M invariant bleibt. Wer möchte, dass ich dazu noch mal was schreibe? Das habe ich jetzt nur mündlich gemacht. Ja, okay, mache ich. Das ist ja einfach nur Gebotheitsordnung, das schreibe ich nicht nochmal an. Aber warum bleibt es jetzt unter Inklusion maximal beim Konjugieren? Ja, das liegt daran, dass bei Konjugation eben Inklusion quasi mitbewegt wird. Also schauen wir uns das einmal an. Angenommen, es sei U nicht so ein maximales Element. Es ist ja immer nur eine P-Untergruppe. Das heißt, wenn das jetzt kein maximales Element ist bezüglich Inklusion, muss es irgendwas geben, was noch größer ist und was auch eine P-Gruppe ist und was UG enthält. Und zwar echt. So, diese Annahme führen wir jetzt innerhalb von ungefähr zwei Zeilen zum Widerspruch. Dann sei also V etwas, was größer ist, also etwas, was wirklich in dieser Menge M liegt, und wo O hoch G echt drin liegt. Sowas muss es ja geben, ansonsten wäre O hoch G selber so maximal. Jetzt wende ich einfach nochmal die Konjugation an, diesmal nicht mit klein g, sondern mit g hoch minus 1. Was passiert, wenn ich das hier nehme und mit g hoch minus 1 konjugiere, dann bekomme ich auf der linken Seite u hoch g hoch g hoch minus 1, also u selber. Und auf der rechten Seite bekomme ich v hoch g hoch minus 1. Das sind dann immer noch Untergruppen und diese Inklusion bleibt erhalten. Ich bewege ja alles auf die gleiche Art und Weise. Jetzt ist u das gleiche wie u hoch g hoch g hoch minus 1. Und das ist echt enthalten in Und wir haben vorhin geklärt, dass bei Konjugation die Ordnung von Untergruppen sich nicht ändert. Das heißt also, dass V hoch G hoch minus 1 immer noch eine P-Untergruppe ist, aber jetzt eine, die echt größer ist, also die echt drüber liegt sozusagen, über U. Und das ist irgendwie ganz schlecht, denn wir haben doch U so gewählt, dass es aus dieser Menge Skript M kommt und deswegen möglichst groß ist per Inklusion. Dann kann da jetzt nicht noch dieses V hoch G hoch minus 1 drüber liegen und das echt enthalten. Das geht nicht. Und dass also die Behauptung stimmt, die da oben steht. Dann gucke ich. ich jetzt mal. Es gab ja mehrere Hände, wo Leute sich gewünscht hatten, dass ich das nochmal hinschreibe. Wie geht's Ihnen? Sind Sie damit so zufrieden? Ist okay? Einverstanden, Dankeschön. Und bitte immer sagen, ich finde das gut, wenn Sie das machen und mir sagen, ich soll noch mehr hinschreiben. Das mache ich gern. Das heißt also, dass wir jetzt diese Wirkung haben von G-Verkonjugation. Wir haben diese Menge Skript M, die darunter invariant ist. Und jetzt können wir uns angucken, was genau macht denn die Konjugation mit drauf. Ich möchte jetzt beweisen, was da im Stern steht. Nämlich, dass wenn ich mit einer Untergruppe M anfange, aus Skript M, und mir angucke, wie M-Verkonjugation irgendwas macht auf der Menge Skript M, dass es dann da keinen anderen Fixpunkt gibt, also keine andere Untergruppe, die festbleibt dabei, jedenfalls als Menge festbleibt, als M selber. Wir zeigen jetzt also Sterne. Um Sterne zu zeigen, schlage ich vor, dass wir uns... Na, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Ich nehme mir einfach mal noch eine Untergruppe her, die ebenfalls ein Fixpunkt ist. Vielleicht gucken wir zuerst, warum die Untergruppe selber ein Fixpunkt ist bei dieser Rechnung. Das ist ja einfach nur Konjugation. Und für alle A aus, also sei M aus Skript M. Das heißt, M ist jetzt so eine möglichst große D-Untergruppe. Für alle Elemente A aus dieser Untergruppe M ist M konjugiert mit A das gleiche wie M, denn M ist eine Untergruppe und ist deswegen abgeschlossen unter Verknüpfung mit Elementen innerhalb dieser Untergruppe und A kommt ja aus M. Deswegen muss ich das jetzt, glaube ich, nicht weiter begründen. Also ist M ein Fixpunkt und das Wort Fixpunkt benutze ich, weil ich mir jetzt sozusagen schon vorstelle, dass diese Menge Skript M diese Menge ist, auf der ich da operiere und die Leute sind in meiner Vorstellung dann Punkte und ich vergesse zwischendurch, dass es Untergruppen sind, in denen irgendwelche Elemente rumlaufen. Nicht wegbewegt wird. In Wirklichkeit haben wir ja schon eine Sprache dafür, wie das ist, wenn eine Untergruppe der Konjugation nicht wegbewegt wird, oder? Wie war das noch? Was war das für eine besondere Untergruppe, die aus den Elementen besteht, die eine Untergruppe der Konjugation nicht wegbewegt? Wie war das nochmal? Fällt das jemand wieder ein? Es gibt mehrere Antworten, die hier möglich sind. Hat jemand eine? Ja?
Ich glaube, der Normalisator
von... Der Normalisator, genau, dankeschön. Genau, der Normalisator von, sagen wir mal, M besteht doch genau aus den Gruppenelementen, die bei Konjugation M invariant lassen. Also als Menge da lassen, wo M ist. Aha, okay, jetzt ändern wir die Perspektive. Wir nehmen uns einen Fixpunkt her für M unter dieser Konjugationswirkung und ein Fixpunkt zu sein heißt dann, dass man sich bei Konjugation mit Elementen aus M nicht wegbewegt. Das heißt, M liegt im Normalisator dieser Untergruppe. Das schreiben wir jetzt hin. Sei U aus M ein Fixpunkt. Und ich schreibe jetzt nicht ein weiterer, denn es könnte ja der gleiche sein. Tatsächlich zeigen wir jetzt. Jetzt kommt die Antwort auf die Frage. Das war völlig richtig. Dann liegen diese Elemente, klein a aus m, alle im Normalisator von U. Das steht ja da. Jetzt ist also ganz m eine Untergruppe vom Normalisator von U in G. Jede Untergruppe ist normal, also ein Normalteiler, in ihrem Normalisator. Wenn ich also jetzt in diese Untergruppe reingucke, Normalisator von U und G, dann sehe ich da drin einerseits M als Untergruppe, andererseits sehe ich da drin U als Normalteiler. Und
Und jetzt kommt etwas vom Anfang des Kapitels. Wenn ich einen Normalteiler habe und den mit irgendeiner Untergruppe multipliziere, kommt eine Untergruppe raus. Ich glaube, das war Satz 10, 9, Teil 2. 2 oder B, da bin ich mir nicht mehr sicher, wie ich das gezeichnet habe. Aber auf jeden Fall so. Da U ein Normalteiler ist vom Normalisator von U, ist M mal U eine Untergruppe. Und jetzt kommt Lemma C3, das uns sagt, wie wir die Ordnung ausrechnen können. Ja, was ist jetzt die Ordnung von M mal U? Was sagt das Lemma? Das Lemma sagt, Ordnung von M mal Ordnung von U geteilt durch die Ordnung des Durchschnitts. Und das sind alles P-Potenzen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie groß dieses Zeug wird. Also, Möglichkeit 1. Möglichkeit 1, U und M sind einfach gleich. Das könnte sein. Habe ich nicht ausgeschlossen. Was passiert dann hier hinten? Dann steht hier einfach U selber. M mal U ist dann ja einfach U mal U, also U. Auf der rechten Seite steht dann Ordnung von U, nochmal Ordnung von U, geteilt durch die Ordnung von U. Das heißt, da steht dann einfach eine wahre Aussage. Was ist sonst? Was ist, wenn U und M verschieden sind? Wenn U und M verschieden sind, dann sind hier mehr Elemente drin, als nur die Elemente von U bzw. M. Es kommt ja noch wirklich was dazu, wenn ich diese Produkte bilde. Und auf der rechten Seite steht, dass das eine P-Potenz ist. Denn hier oben stehen P-Potenzen und dann teilen wir noch durch irgendwas. Aber auf jeden Fall bleibt eine P-Potenz übrig. Wir kriegen also jetzt eine Untergruppe der großen Gruppe G, deren Ordnung eine P-Potenz ist, und zwar eine größere P-Potenz als die von M bzw. U. Die liegen da beide drin. Das heißt, sie sind da echt drin enthalten und diese echte Inklusion führt dazu, dass M mal U eine P-Untergruppe ist, die in dieser Menge, also die etwas echt enthält, was schon aus der Menge Skript M kam. Und das geht nicht. Die Leute aus Skript M waren doch schon bezüglich Inklusion so groß wie möglich. Dieses M mal U kann keine größere P-Gruppe sein. Wenn das größer wird, ist es halt keine P-Gruppe. Das geht nicht. Und hier, deswegen ist diese Gleichung so wichtig, diese Formel, denn die sagt uns, dass es eine P-Gruppe ist. Und wenn M und U verschieden sind, ist es eine größere P-Gruppe, eine, die echt M und U als Untergruppen enthält. Und das ist ein Widerspruch dazu, dass wir sowohl M aus Skript M gewählt haben, als auch U. Ja, schade. Heißt also, das Ganze funktioniert nur, wenn U und M gleich sind. Für diese Konjugationswirkung von M. Also ist M der Einzige. Damit haben wir Stern gezeigt. Und jetzt gucken wir, wie es mit dieser Aussage Stern weitergeht, nachdem wir die haben. Als nächstes, genau, ich puzzle nachher hin und mache das irgendwie mit Farbe, damit wir sehen, wo wir die einzelnen Teile A, B, C, D beweisen. Das puzzelt da am Ende alles so raus. Das, was ich jetzt machen möchte, das Argument, wird später was zu tun haben mit der Aussage, die in B steht, mit der Konjugation. Denn ich habe ja schon gesagt, wir wollen darauf hinaus, zu zeigen, dass die Elemente der Menge Skript M genau die gesuchten Untergruppen sind, also die mit Ordnung P und A. Da möchten wir gerne hinarbeiten. Und wenn wir die gefunden haben, dann haben wir Teil A des Satzes bewiesen. Für Teil B des Satzes brauchen wir, dass die alle konjugiert sind. Und das ist meine Motivation, mir jetzt anzugucken, wie die Konjugationswirkung auf der Menge Skript M aussieht. Also wie viele Bahnen es da gibt. Ich behaupte, es gibt nur eine. Aber um das zu zeigen, müssen wir jetzt halt einmal gucken, wie sehen solche Bahnen aus. Und dann schnappe ich mir eine, tue so, als sei das nicht ganz M. Und dann kommt hoffentlich irgendwie ein Widerspruch raus. Das ist die Motivation für den nächsten Schritt.
ich nenne jetzt mal Skript N eine Unterkonjugation in Variante Teilmenge von Skript N. Das könnte eine einzelne Bahn sein, es könnte auch eine Vereinigung von Bahnen sein. Das ist für den Moment noch nicht so wichtig. Wir werden aber auf jeden Fall am Ende darauf hinauslaufen, dass Skript M die einzige Unterkonjugation in Variante Teilmenge von Skript M ist, ja, und die leere Menge, und dass es deswegen eine einzige Bahn ist. Wir zeigen, und wir haben dafür ein Wort, das Wort der Transitivität. Wir nennen eine Wirkung transitiv, genau dann, wenn es nur eine Bahn gibt. Das heißt, wir zeigen jetzt, dass G transitiv auf Skript M wirkt, per Konjugation. Das ist der nächste Schritt. Gut, sei Skript N eine invariante Teilmenge, also eine Vereinigung von Bahnen. Und ich schreibe nochmal hin, was es heißt, eine invariante Teilmenge zu sein. Das heißt, für alle U aus der Menge Skript N und alle I aus G gilt, dass wenn ich dieses Element U nehme und G konjugiere, dass ich dann wieder in dieser Menge Skript N lande. Das bedeutet, invariant zu sein. Und ich möchte zeigen, dass das nur geht, wenn das ganz M ist. Und dazu schnappe ich mir ein Element aus Skript N und gucke mir die Wirkung an per Konjugation. Einerseits kann ich mir dann ja angucken, was macht das mit dieser invarianten Teilmenge Skript N, aber ich kann mir ja auch die Teilmenge angucken, die entsteht, wenn ich genau das Komplement betrachte, also Skript M ohne Skript N. Das ist dann ja auch invariant, denn ganz M ist invariant. Und wenn ich dann eine invariante Teilmenge habe, dann ist der Rest, also das Komplement, auch invariant. Schreibe ich mal an. Auch Skript M ohne Skript N ist dann invariant. Das heißt, da geht es leicht. Wenn ich da etwas rausnehme und konjugiere, lande ich auch wieder in dieser Menge. Das brauchen wir gleich. Und jetzt fange ich an mit irgendeinem H aus Skript N. Okay, was weiß ich? Ich weiß, dass H per Konjugation einerseits auf Skript N, andererseits auch auf diesem Komplement wirkt. Und ich weiß auch was über Fixpunkte, denn wenn H aus N kommt, dann ist H innerhalb dieser Teilmenge Skript N ja schon der einzige Fixpunkt, den H hat. Das heißt, der einzige Fixpunkt, der existiert, liegt in dieser Teilmenge Skript N. Da benutze ich Stern. Ich benutze, wo steht Stern? Da oben, da steht Stern, beziehungsweise der Beweis davon. Stern sagt ja, es gibt bei dieser Konjugationswirkung, wenn ich mir so eine Untergruppe hernehme, immer nur einen Fixpunkt, nämlich die Untergruppe selber. Da ist H. H ist der einzige Fixpunkt und wir sehen, der liegt in dieser Teilmenge Skript N. Dann liegt der einzige Fixpunkt von H unter der Konjugationswirkung auf M in N mit Stern, denn dieser einzige Fixpunkt ist ja H selber und H liegt in Skript N. Und das heißt, dass wenn ich mir jetzt die Wirkung auf den anderen Leuten angucke, auf dem Komplement Skript M ohne Skript N, dass es dann da keinen Fixpunkt geben kann. Das heißt, H hat auf diesem Komplement keinen Fixpunkt. So, und jetzt kommt so ein Bahnenlängenargument. Wenn eine P-Gruppe auf irgendwas wirkt, dann sind die Bahnenlängen P-Potenzen. Kein Fixpunkt zu haben heißt, dass diese P-Potenzen, also diese Bahnenlängen, alle nicht 1 sind, sondern immer mindestens P. Und das heißt jetzt insgesamt, dass die Mächtigkeit dieser Menge durch P teilbar ist. Ja? H wirkt darauf, die Bahnlängen sind Präpotenzen und wenn da die Präpotenz 1 vorkäme, wäre das ja ein Fixpunkt, aber ich habe da ja keinen, denn der 1 liegt in dieser Länge. Ja, es ist pummelig, ich habe es angekündigt. Es ist Wirkungszeug und wir müssen uns konzentrieren. Wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft. Sei nicht leer. Ich finde hier also irgendein Element. M. Für das Element kann ich die gleichen Argumente machen. Das wirkt hier drauf, per Konjugation, hat genau einen Fixpunkt, nämlich es selber. Aber die ganzen anderen Bahnlängen sind dann P-Potenzen. Das heißt, dann habe ich plötzlich 1 plus irgendwelche P-Potenzen, die alle nicht 1 sind. Und dann habe ich plötzlich eine Bahnlänge, die 1 plus was durch P teilbares ist. Aber gleichzeitig soll es durch P teilbar sein. Das geht natürlich nicht. P ist eine Primzahl. Ich kann nicht gleichzeitig durch P teilbar sein und beim Teilen durch P den Rest 1 lassen. Und so passt es dann auf einmal doch nicht mehr zusammen und diese Menge muss in Wirklichkeit leer sein. Also Mächtigkeit 0 haben. Das ist der einzige Fall, der da kompatibel ist mit den Infos, die wir haben. Angenommen, diese Menge sei nicht leer. Dann sei M aus dieser Länge diese Menge Skript M, mit der wir angefangen haben, schon die ganze Menge Skript M ist. Das ist die einzige unter der Wirkung invariante Teilmenge. Insbesondere ist es dann die einzige Bahn. Denn jede Bahn ist ja auch invariant unter der Wirkung. Also Skript M gleich Skript M. Insbesondere ist Skript M die einzige Bahn. Und ich schreibe das jetzt nicht dazu, aber ich sage es nochmal, damit Sie das aufschreiben können später, wenn Sie möchten. Skript M ist die einzige Bahn bezogen auf die Wirkung von G auf Skript M per Konjugation. Da könnte es theoretisch mehrere Bahnen geben, wir haben jetzt aber gezeigt, nein, es gibt nur eine. Denn jede andere Bahn, jede kleinere, wäre ja ein Beispiel für so eine Menge N, von der wir gezeigt haben, dass es die nicht gibt. Ja, das wird später Teil jedes Satzes. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, denn wir müssen uns dann auch überlegen, dass diese Elemente die richtige Ordnung haben. Also Ordnung P hoch A, das haben wir ja immer noch. Aber wir sind jetzt sehr nah dran. Wir haben es fast geschafft. Wir wissen insbesondere jetzt, dass alle Elemente in Skript M überhaupt gleich groß sind. Das wussten wir vorher nicht. Die sind zwar bezüglich Inklusion so groß wie möglich, aber wir hatten keine Ahnung, wie groß deren Ordnung ist und ob die nicht auch unterschiedlich groß sein können. Jetzt nicht mehr. Ja.
Ich habe eine Zwischenfrage.
Ja.
Und zwar, ich habe noch nicht ganz verstanden, was invariant bedeutet.
Deswegen habe ich es nochmal hingeschrieben. Invariant zu sein heißt, dass wenn man ein Element daraus nimmt und dann konjugiert, dass man dann wieder in der gleichen Menge landet. Das ist invariant.
Das ist sowas wie Abgeschlossenheit.
Sozusagen, aber halt Abgeschlossenheit unter Konjugation. Okay. Ja, genau. Dieses Wort invariant, das ist was, was man ganz oft in solchen Kontexten benutzt, wenn man irgendeine Operation hat. Und dann sagt man irgendwas ist invariant darunter, wenn man halt nach dem Operieren immer noch in der gleichen Menge ist wie vorher. So ist es zu verstehen. Das Wort Abgeschlossenheit ist genauso gut. Ja, vielen Dank. Gut, wie handeln wir uns von da aus weiter? Vielleicht schreibe ich noch einmal dazu, was ich gerade gesagt habe. Insbesondere ist das die einzige Bahn und alle Elemente aus M haben die gleiche Ordnung. Wir wissen nur nicht, ob das P hoch A ist. Das heißt, das müssen wir jetzt noch rausfinden. Das ist der letzte Teil des Beweises. Ich glaube, ich möchte noch eine Sache festhalten, nämlich dieses schöne Argument, was wir hier benutzt haben. Stern, also dieses Argument mit dem einzigen Fixpunkt und dass die anderen Bahnenlängen alle durch P teilbar sind, führt ja dazu, dass wir jetzt wissen, dass die Mächtigkeit von Skript M kongruent zu 1 ist modulo P. P ist eine Primzahl, heißt, dass die Mächtigkeit von M nicht durch P teilbar ist. Aha, gut, was noch? Bahnenlänge gleich Stabilisatorindex. Die Bahnenlänge bei der Wirkung von G auf Skript M per Konjugation ist die Mächtigkeit von M, ist die einzige Bahn. Und was ist der Stabilisatorindex? Naja, wir haben hier eine Wirkung von G per Konjugation. Wir haben vorhin schon geklärt, dass eine Untergruppe invariant zu lassen heißt, dass man sie normalisiert. Das heißt, der Punktstabilisator ist einfach der Normalisator. Und so kommen wir zu Mächtigkeit von Skript M ist der Index des Normalisators von einem Element auf Skript M. Zusammen mit Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Ich habe bestimmt eine Nummer. 1029. Für alle U aus Skript M, dass die Mächtigkeit von Skript M das gleiche ist wie der Index des Normalisators von einem solchen U. Und hier diese linke Seite, die ist kongruent zu 1 mod P, also nicht durch P teilbar, und deswegen ist dieser Index nicht durch P teilbar. Das löse ich jetzt mit einem Pfeil. Oder mit einer Anmerkung mit Ausrufezeichen. Nicht durch P teilbar. Warum? Deshalb, weil die Mächtigkeit kongruent zu 1 ist. Gut, ich muss da nochmal beschreiben. Passt doch noch nicht ganz alles. Aber das war jetzt der Schlüssel. Also diese ganze Vorbereitung, dass man da nur eine Bahn hat und so. Das war wichtig wegen der Aussage, die in B steht, aber es war auch wichtig für das, was jetzt kommt, weil wir nämlich jetzt irgendwie versuchen, die Ordnung dieser Elemente in den Griff zu kriegen. Und wir haben jetzt schon mal gesehen, wenn ich mir eine schnappe und den Normalisator betrachte, dann steckt die Primzahl P nicht im Index. Und das heißt, dass die größte P-Potenz, die Gruppenordnung teilt, hier mit diesem Index nichts zu tun hat. Die muss man jetzt komplett in der Ordnung vom Normalisator von U in G sehen. Das ist gut. Wir wollen ja zur Ordnung von U. Und U ist immerhin eine Untergruppe davon. Das heißt, wir kommen der Sache näher. Da hat dieser Index die Mächtigkeit, die Ordnung von G geteilt durch die Ordnung des Normalisators von U ist. Die größte P-Potenz, die Ordnung von G teilt, also P hoch A, ein Teiler der Ordnung des Normalisators sein. Das ist gut, da machen wir weiter. Ich schnappe mir jetzt mal so ein U, ich habe jetzt die ganze Zeit drüber geschrieben für alle. Ich schnappe mir jetzt mal ein konkretes und mache damit weiter. So, einen Schritt brauchen wir. Wir müssen jetzt noch die Primzahl P verbannen
aus dem Index von U im Normalisator von U. Wenn wir das hinkriegen, dann rutscht diese P-Potenz P of A in die Ordnung von U rein und wir sind fertig. Da müssen wir nur noch zusammenfassen und gucken, wie die einzelnen Aussagen des Satzes sich da jetzt reinpuzzeln in das, was wir gezeigt haben. Aber wir sind schon mal auf der Zielgeraden. Okay, wir haben U als Schritt M, wir haben diese Information und wir erinnern uns vielleicht auch noch, U ist ein Normalteiler in seinem Normalisator. Ich kann mir also die Faktorgruppe angucken, Normalisator von U modulo.
Interessiert mich,
das volle U-Bild, also das größtmögliche U-Bild, hier drüben im Normalisator von U. Und wenn ich sage volles U-Bild, dann meine ich immer unter dieser Abbildung, die ich jetzt Phi genannt habe. Sei, ja, wie nenne ich das? Sei U1 eine Untergruppe vom Normalisator von U, und zwar sei das das volle U-Bild von V im Normalisator von U. Und ich schreibe jetzt unter dem natürlichen Homomorphismus, weil das ist, was ich hier mit Phi bezeichnet habe. So nennt man das. Schon gesagt, das volle U-Bild enthält immer den Normalteil, den man rausfaktorisiert hat, also U. Ja, und was noch? Was weiß ich denn über dieses U1? Das Bild in der Faktorgruppe ist eine Gruppe der Ordnung P, also insbesondere eine Gruppe mit P-Potenzordnung. Und alles, was passiert ist, ist ja, dass ich mir Nebenklassenmodulo U angucke. U ist auch eine P-Gruppe. Das heißt, die Gruppe, mit der ich vorher angefangen habe, musste selber auch eine Gruppe von P-Potenzordnung sein, damit das funktioniert. Wenn da irgendwo andere Primzahlen rumlaufen würden, müsste ich die im Bild sehen, aber es geht ja nicht, da sehe ich nur die Primzahl P. Ha. Also ist U1 eine P-Gruppe, enthält UA. Wir werden hoffentlich hellhörig. U war doch so eine bezüglich Inklusion Maximale. Das heißt, das geht nur, wenn die gleich sind. Also muss U1 gleich U sein. Und da sage ich jetzt, nee, das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Denn wir gucken mal, was jetzt passiert. U1 und U sind jetzt gleich. Ich starte jetzt also hier wieder mit Phi. Ich gucke mir U1 an. Ich bilde ab mit Phi. Lande da drüben, aber weil U1 das gleiche ist wie U, lande ich hier drüben auf dem Einzelelement. Denn alle Nebenklassen, die von irgendwas als U repräsentiert werden, sind ja U selber. Das heißt, die Untergruppe, die rauskommt, ist die triviale Untergruppe und die hat nun mal leider nicht Ordnung P. Das heißt, diese Konstruktion funktioniert nicht. Es ist nicht möglich, in dieser Faktorgruppe ein Element der Ordnung P oder eine Untergruppe der Ordnung P zu finden. Es geht nicht. Und zwar, weil wir dieses U schon so groß wie möglich gewählt haben, bezüglich Inklusion mit der Eigenschaft, eine P-Gruppe zu sein. So, Widerspruch. Widerspruch dazu, dass V hat Ordnung. Ah, okay. Jetzt kommt das gleiche Argument wie vorher nochmal. Wenn das nicht durch P teilbar ist, und das ist ja dasselbe wie die Ordnung des Normalisators geteilt durch die Ordnung von U. Und die größte P-Potenz, die die Gruppenordnung teilt, steckt ja hier schon drin, in der Ordnung des Normalisators von U. Und jetzt ist hier für diesen Index nichts da, irgendwie was mit P zu tun hat. Das heißt, diese P-Potenz P hoch A muss in Wirklichkeit schon in der Ordnung von U stecken. So folgt also das P hoch A der Ordnung von U ist. Naja, und mit dem Argument, dass U ja möglichst groß sein soll bezüglich Inklusion. Ach nee, noch besser. P hoch A ist ja schon die größte P-Potenz, die die Gruppenordnung teilt. Das heißt, allein deswegen kann jetzt diese Ordnung keine noch größere P-Potenz sein. Denn mit Lagrange teilt ja die Ordnung von U die Ordnung von G. Das heißt, in dem Moment, wo P hoch A ein Teil dieser Ordnung ist, müssen die sofort gleich sein. Da brauche ich gar nicht die Maximalität von U, sondern einfach nur Lagrange, angewandt auf U und die Gruppe G. Ah, wir haben eine Untergruppe der gewünschten Ordnung gefunden. Und jetzt gucke ich meine Notizen, denn ich glaube, dass wir jetzt mit allem fertig sind und dass ich nur noch hinpuzzeln muss für Sie, was A, B, C und D ist. Aber ich möchte zur Sicherheit noch einmal gucken. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Bla bla bla, bla bla bla. Ja, gut. Dann kommt jetzt Farbe. Ich benutze eine Farbe, um zu markieren, was wir wo zeigen. Und ich nehme mal Rot. Gucken wir mal, wie gut wir das lesen können. Das hier, dass wir eine Untergruppe haben mit P hoch A Elementen, das ist Teil A des Satzes. Da behaupten wir das. Dass die alle konjugiert sind, das steht schon ein Stück weiter oben, als wir gesehen haben, dass M die einzige Bahn ist. Das heißt, es steht hier oben, G wirkt per Konjugation transitiv auf M. Das ist B. Wo steht Teil C? Na, Teil C ist sozusagen versteckt am Anfang, wenn wir nämlich sagen, diese Untergruppen, die wir uns da suchen und von denen wir später sehen, dass sie Ordnung P hoch A haben, sind P-Untergruppen, die möglichst groß bezüglich Inklusion sind. Jede P-Untergruppe liegt in einer bezüglich Inklusion möglichst großen und die haben Ordnung P hoch A. Das heißt, da ist C. C steckt also quasi ganz am Anfang schon mit drin. Das kann ich jetzt nicht so gut dran schreiben, leider. Und dann kommt Teil D und Teil D steht, das habe ich doch vorhin nochmal irgendwo festgehalten, hier. Das, und das ist kongruent zu 1, ist mod P. Das ist D. Und dann haben wir es gezeigt. Hey! Ja, das war nicht einfach. Es steckte sehr viel drin. Es lohnt sich, sich das nochmal ganz in Ruhe anzugucken. Und stellen Sie dann bitte noch alle Fragen, die Sie haben. Denn es gibt einen Plan. Wir besprechen jetzt nicht das große Beispiel dazu und noch weitere Fragen und Anwendungen, sondern das machen wir am Montag. Es gibt einen Plan. Ich habe Notizen. Ich werde gleich noch Dinge ansagen. Aber erstmal sollen Sie kurz durchatmen und überlegen, ob Sie noch Fragen haben. Jetzt sofort. Zum Beispiel, wenn Sie nicht lesen können oder irgendwie nicht mitgeschnitten haben, wie ich auf die Beweisteile und die Aussage im Satz gekommen bin, kann ich das jetzt gerne nochmal kurz erzählen. Wer braucht da nochmal was? Und dass C fehlt und warum C fehlt, das habe ich erklärt. Da gab es nicht die richtige Stelle an der Tafel, das zu machen, sondern es passiert ganz am Anfang, wenn wir die Menge Skript P und Skript M uns hernehmen. Na gut, möglicherweise kommen da ja dann noch Fragen am Montag. Wir haben ja sehr viel Zeit, das ist ganz toll, dass wir die ganze nächste Woche noch haben, um Beispiele anzugucken und Fragen zu klären. Dann schaue ich sie jetzt nochmal an. Keine konkreten Fragen im Moment. Würde ja heißen, nach einmal kurz sammeln und durchatmen, wären Sie bereit für so ungefähr 5 Minuten Plan und Ansage. Klingt das gut? Und dann wird das Frage? Ich brauche meinen Zettel. Ich habe sehr viel aufgeschrieben. Okay. Hier kommt der Plan. Am Montag setzen wir nochmal das Thema Sylow-Untergruppen fort. Wir können ja nochmal gucken, warum Sylow. Das liegt daran, dass sie halt so heißen. Das steht in der nächsten Definition. Danach kommt schon das Beispiel, deswegen wollte ich euch das nicht alles zeigen. Aber damit steigen wir dann am Montag ein. Diese besonderen Untergruppen, die heißen P-Sylow-Untergruppen. Und dann können wir nämlich am Montag, wenn wir nochmal kurz den Satz wiederholen, nochmal umformulieren, wie sehen die Aussagen des Satzes aus, wenn man diese Bezeichnung hat. Syl P von G ist dann die Menge aller Sylow-Untergruppen von G. Das gucken wir uns am Montag ganz in Ruhe an. Jetzt haben Sie es zumindest schon mal gesehen. Und dann schließt sich ein großes Beispiel an. Und das können wir noch beliebig erweitern. Ich werde alle Ihre Fragen freudig beantworten, damit wir sehen, wie dieser Satz konkret angewandt wird. Wie man all das benutzt, was ich vorhin hier schon mal so hingeschrieben habe, so Teiler von G mit irgendwelchen Eigenschaften, bla bla bla. Das machen wir da alles. Und wir sehen dann auch ein paar Konsequenzen. Wie kann man Informationen über die Gruppe herausfinden, indem man den Satz von Sylow benutzt? Das ist ein bisschen mehr als einfach nur so ein Rumspielen mit Zahlen. Das kommt also auf jeden Fall am Montag. Und dann habe ich mir noch überlegt, einfach weil wir Zeit haben werden, dass ich 2 Trailer mache, sage ich mal, für die Vorlesungen Galois-Theorie und Zahlentheorie. Bei Zahlentheorie werde ich also ein bisschen was darüber erzählen, über Primzahltests vielleicht und auch noch andere interessante diophantische Gleichungen und wie man da dann so rangehen kann und warum man dafür noch ein bisschen mehr und andere Theorie braucht. Aber es ist alles aufbauend auf dem, was wir hier gelernt haben. Dann kann ich Ihnen hoffentlich da so ein bisschen Appetit machen. Genauso bei Galois-Theorie, dann gucken wir da mal so Nullstellen von Polynomen und Konstruktionen mit Zirkeln und Linearen und solche Späße. Also Werbeveranstaltung für den Sommer. Und dann werden wir immer noch ganz viel Zeit haben. Und dann werde ich Fragen sammeln. Fragen zur Prüfung. Fragen zum Stoff, Fragen nach noch mehr Beispielen. Manches werde ich sofort beantworten können, manches nehme ich mit als Hausaufgabe und mache Podcast-Folgen, denn ich habe nächste Woche so
sonst nicht so viel zu tun. Okay, das stimmt nicht. Ich habe andere Dinge zu tun. Aber nächste Woche habe ich mir tatsächlich Zeit reserviert, um noch mehr Podcast-Folgen für Sie zu machen. Und das ist der Montag. Dann kommt Donnerstag. Donnerstag steigen wir ein mit nochmal Fragerunde, denn möglicherweise sind dann nochmal neue Fragen aufgekommen. Dann kann ich die beantworten oder mitnehmen für noch mehr Podcast-Folgen, denn ich werde dann immer noch Zeit haben, Podcast-Folgen aufzunehmen. Und dann gibt es verschiedene Live-Specials zum Thema Prüfung. Ich habe mir ein bisschen Quatsch ausgedacht. Mal gucken, was davon stattfinden kann, denn dann müssen ja Leute auch gesund sein und Zeit haben und so. Aber ja, es gibt einen Plan und ja, es wird informativ und unterhaltsam. Kommen Sie vorbei. In der Vorlesungszeit. In der Vorlesungszeit. Also ganz viel Zeug zum Thema Prüfung. Und ich sammle Fragen. Und dann ist ja ab 15 Uhr Workshop. Und zum Workshop habe ich schon was geschrieben, wiederhole ich jetzt nicht nochmal alles. Aber kleines Special, nach der Vorlesung, also nach einer kurzen Pause, so vielleicht ab 12:30, sitze ich dann in meinem Büro, bis der Workshop losgeht. Und wer dann Einzelgesprächsbedarf hat, kann einfach vorbeikommen. Also quasi einmal schön Sprechstunde, rechtzeitig noch, für Sie alle. Ich weiß, manche haben dann Übungen, aber trotzdem könnte es ja für einige interessant sein. Ich sitze dann also da rum, wenn da bitte nicht stören steht und ich gerade mit mir selbst rede, dann nehme ich gerade eine Podcast-Folge auf, aber der Plan ist schon, dass ich da für Sie ansprechbar bin. Ja. Ja, die Übung geht um 2 los, der Workshop um 3 und wir haben das extra so geplant. Es gibt eine Überschneidung, aber eben nur teilweise. Manche Sachen sind danach und wir hoffen, dass für alle irgendwie was dabei ist. Außerdem, das ist auch noch auf meiner Liste, danke, dass Sie mich erinnern, stelle ich gerade eine große Aufgabensammlung zusammen und die kriegen Sie auch schon vor dem Wochenende. Das heißt, Sie können dann jetzt schon anfangen zu gucken und dann hoffe ich, dass dann entsprechend nächste Woche auch wirklich Material da ist für Sie zum Fragen und zum Üben und zum Besprechen. Da bin ich dran, die Aufgabensammlung ist fast fertig. Und es gibt eine Überschneidung mit Sachen, die Sie schon kennen und mit Karten, aber es gibt auch neue Sachen. So, was noch? Workshop, die angekündigt. Ich sitze da rum, Podcast-Folgen. Sie können mir jetzt auch schon Fragen stellen oder mir Podcast-Aufträge geben. Jetzt so, für heute, morgen, übers Wochenende. Da werde ich auch Zeit für finden. Können Sie mir direkt sagen oder können Sie Jean-Luc sagen. Und die letzte andere Ansage, die ich noch habe, ist die, dass ich ja noch so einen anderen Workshop plane, so einen Rückblick- und Reflexionsworkshop, an dem einige Leute aus der Vorlesung Interesse hatten. Und da weiß ich jetzt, der wird Anfang März stattfinden in Präsenz, wahrscheinlich an einem Nachmittag und so, dass man das so ein bisschen gemütlich ausklingen lassen und noch ein bisschen quatschen kann. 2 Tage stehen gerade zur Auswahl und in den nächsten Tagen wird sich entscheiden, welcher das ist. Also Anfang März, falls Sie das interessant finden. Das war's. Haben Sie jetzt schon Fragen für mich oder Hausaufgaben, irgendwas, was ich jetzt schon tun kann für die nächste Woche für Sie? Waren es für die nächste Woche genug Infos? Können Sie sich jetzt vorstellen, was da auf Sie zukommt? Wir werden Spaß haben. Gut, okay, bis dann.